Deutschlandfunk, der Tag.
Es geht um sehr viel. Es geht um die Zukunft unseres Landes und es geht um die Zukunft der Menschen in unserem Land. Und es geht auch um die Zukunft Europas.
Wir wollen uns darum kümmern, dass unsere Infrastruktur modernisiert, dass Brücken, Schienen saniert werden, dass Schulen, Kitas, Krankenhäuser wieder zuverlässig an der Seite der Menschen stehen.
Das, was wir versuchen, ist zu organisieren, dass Deutschland wieder da ist.
So, jetzt ist es also vollbracht. CDU, CSU und SPD haben sich auf einen Koalitionsvertrag geeinigt. Damit ist nicht die letzte Hürde für eine neue schwarz-rote Koalition genommen, aber eine sehr, sehr wichtige. Und wir gucken uns das natürlich gleich ausführlich an mit unserer Korrespondentin im Hauptstadtstudio. Und im Ringen der beiden größten Volkswirtschaften der Welt in Sachen Zölle steht es jetzt 104-84. Also die USA belegen Importe aus China jetzt mit mehr als 100%, was Trumps Sprecherin Carolyn Leavitt gestern so begründet hat.
When America is punched, he punches back harder. That's why there will be 104% tariffs going into effect on China tonight at midnight.
Also, wenn Amerika geschlagen wird, dann schlägt es umso härter zurück. Deswegen treten für China heute um Mitternacht Zölle in Höhe von 104% in Kraft. Und China erhöht heute auf 84%. Nur, dass das alles natürlich kein sportlicher Wettkampf ist, sondern hochriskante Manöver für die gesamte Weltwirtschaft. Und das gucken wir uns heute auch genauer an. Sorry, dass wir heute ein bisschen später im Feed sind. Wir wollten noch so viel wie möglich von der Koalitionseinigung reinbekommen. Das ist der Tag, heute am 9. April 2025. Ich bin Sandra Schulz. Hi. Hi, Katharina.
Hallo, Sandra.
Katharina, heute wieder so ein mega knapper Tag. Null Rücksicht genommen. Hat das Leben da draußen da wieder mal auf unsere Abläufe hier von der Tag. Also die Pressekonferenz mit den Spitzen von CDU, CSU und der SPD, also von Friedrich Merz, Markus Söder, Lars Klingbeil und Saskia Esken, die ist jetzt gerade wirklich vor wenigen Minuten zu Ende gegangen. Sehr herzlichen Dank, dass du so schnell hier in unseren Podcast gekommen bist.
Sehr gerne.
Lass uns doch mal beim Setting anfangen. Wie hat das auf dich gewirkt? Also was für ein Auftritt war das, der ja wahrscheinlich künftigen Koalitionspartner?
Also die künftigen Koalitionspartner haben hier im Bundestag den Koalitionsvertrag vorgestellt, hier in einem der Gebäude im Paul-Löbe-Haus. Es ist so ein sehr transparentes, gläsernes Haus mit einem großen Atrium, wo links und rechts davon die Ausschusssäle sind. Da sitze ich jetzt auch noch und gucke nach unten. Da ist noch einiges los. Man sieht Carsten Linnemann, der da noch Interviews gibt. Und man hatte so das Gefühl, dass man, glaube ich, schon zufrieden ist mit dem, was man da heute präsentiert hat. Das waren die vier Parteivorsitzenden, Saskia Esken, Lars Klingbeil von der SPD, Markus Söder für die CSU und natürlich Friedrich Merz für die CDU. Und man hat schon vorab gehört, dass die Stimmung auch hinter den Kulissen jetzt zur Einigung hin ganz gut war. Ob das jetzt nur an der Erleichterung lag oder so grundsätzlich, sei mal dahingestellt, aber man scheint sich offenbar auf einem ganz guten Weg zu sehen und es wurde hier auch nochmal betont, dass man mittlerweile auch ein ganz gutes Vertrauensverhältnis zueinander hat und man auch gut miteinander kann.
Was mir aufgefallen ist, ich konnte aus Gründen jetzt nicht die ganze Pressekonferenz verfolgen, aber es gab Passagen, da fand ich diese Koalitionäre in Spee fast so ein bisschen gackerig. Ist dir das auch aufgefallen? Wie hat das auf dich gewirkt?
Also das, finde ich, war in weiten Strecken nicht der Fall. Friedrich Merz hat erstmal groß seine Punkte vorgestellt, die ihm wichtig sind aus diesem Koalitionsvertrag, die natürlich auch wichtig sind für die Union. Es gab ja vorab schon große Erwartungshaltungen innerhalb der Union, auch einiges an Gemurre, weil man Angst hatte, dass man sich vielleicht nicht so durchsetzen kann, wie man sich das erhofft hat in der CDU. Ähnlich dann Lars Klingbeil, der auch nochmal eben betont hat, wie gut das Verhältnis untereinander ist. Interessant wurde es dann bei Markus Söder. Markus Söder, der CSU-Chef und bayerischer Ministerpräsident, ist ja auch bekannt dafür, dass er eher, wenn man es ein bisschen flapsig ausdrückt, immer mal wieder so Entertainment-Elemente hat in Vorträgen, Reden. Und das war jetzt auch der Fall. Er hat auch seine Punkte nochmal gemacht, die ihm wichtig sind. Einiges wiederholt von dem, was auch Friedrich Merz schon gesagt hatte. Und hat, ich würde sagen, ich habe nicht mitgestoppt, aber gefühlt hat er am allerlängsten geredet. Und da gab es eben so Passagen, wo er dann so ein bisschen, naja, überzogen hat. Er ist ja schon mal eingestiegen mit so ganz großen Worten, es ist vollbracht. Und dann hat er ja auch einen Hang dazu, immer wieder so Wortschöpfungen unterzubringen oder Bilder unterzubringen, wie man möchte, dass Deutschland wieder da ist. Das ist eine Mischung aus Reha- und Fitnessprogramm, also so, dass man sich das sehr gut vorstellen kann, was damit gemeint ist. Und hat dann irgendwann darauf eingegangen, dass die CSU auch einen Staatsminister im Auswärtigen Amt bekommen wird. Die CDU wird zum ersten Mal seit vielen Jahrzehnten wieder das Auswärtige Amt bekommen. So hat man sich darauf geeinigt und die CSU wird einen Staatsminister bekommen. Und er hat dann nochmal beschrieben, das war der große Traum der CSU immer. Und dann wurde gelacht und er hat dann gesagt, naja, wir mischen da jetzt auch mit. Freut euch drauf.
Ja, das war, glaube ich, auch die Passage,
genau,
die ich meinte.
Also und auch bei der Mütterrente gab es Zwischenapplaus, wo er dann gesagt hat, Sie können sehen, ich habe recht gehabt, ist auch nochmal darauf eingegangen, dass sich Friedrich Merz und Lars Klingbeil jetzt duzen. Also da gab es so ein paar Momente drin, wo es dann so ein bisschen Gelache gab im Publikum, auch bei den anwesenden Koalitionären oder zukünftigen Koalitionären. Lag vielleicht aber auch ein bisschen daran, dass es dann schon sehr fortgeschritten war in Markus Söders Redezeit.
Genau, die Passage, die du gerade meintest, die war mir auch im Ohr geblieben, wo es ja dann auch noch dieses kleine Geplänkel gab, ne, dass Markus Söder gesagt hat, Friedrich Merz würde sich ja neuerdings duzen mit Lars Klingbeil, er würde aber lieber beim Sie bleiben. Also ja, fand ich schon interessant und auch ein interessanter Kontrast zu der, du hast es ja schon gesagt, zu der Gravitas, die eigentlich alle, die aufgetreten sind, ja hatten, mit der Botschaft, wir haben verstanden, die bürgerliche Mitte kann's. Sollen wir da jetzt schon direkt in die Inhalte einsteigen? Auf Platz 1 hätte ich hier bei mir das Thema Wirtschaft, das große Versprechen der Union mit der Wirtschaftswende. Kannst du jetzt schon sagen, so kurz nach der Pressekonferenz, ob die kommt?
Also ob die große Wirtschaftswende kommt, das ist ja ein großes Wort, das die Union geprägt hat. Das, glaube ich, lässt sich erst sagen, wenn dann Dinge umgesetzt sind und man weiß, welche Auswirkungen sie tatsächlich auf die Wirtschaft, auf die wirtschaftliche Entwicklung haben. Wir wissen ja auch nicht, welche außenpolitischen Faktoren es noch gibt. Haben wir in den vergangenen Tagen ja schon gesehen, dass das sehr volatil sein kann. Es sind aber so ein paar Punkte genannt worden, die jetzt einfach für den Wirtschaftsbereich wichtig sind. Also, dass man beispielsweise ein Investitionsbooster haben möchte, dass man die Körperschaftssteuer, das ist ja ein großes Unionsprojekt, auch senken möchte von jetzt 15% auf 10% in 5 Jahresschritten, dass man gerade, das betrifft ja auch Unternehmen und die Wirtschaft, wenn es um Energiepreise geht, einiges tun möchte, Stromsteuer reduzieren, Netzentgelte senken, Gasumlage soll weg, der Industriestrompreis soll kommen. Das alles ist sicher auch etwas, wo Unternehmen gerade ganz genau hinschauen werden, was wird da kommen. Aber auch zum Beispiel Fachkräfteeinwanderung, das ist ja auch so ein Thema, das die Unternehmen sehr beschäftigt. Wo kriegt man angesichts des demografischen Wandels in Zukunft Fachkräfte her? Und dass man dann auch mal eine Agentur haben möchte, die das quasi gesamt steuert, zentral steuert und man dann sich dadurch erhofft, dass man mehr Fachkräfte bekommt. Also da gibt es schon einiges, was in diesem Papier mit drin ist, was der Wirtschaft nützen soll. Mal schauen, ob es das dann auch tut. Für Weiteres muss man dann wahrscheinlich auch im Detail diesen Koalitionsvertrag nochmal durchwälzen.
Du hast die Mütterrente jetzt gerade schon angesprochen. In der Tat auch eine Situation, als es Applaus gab. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, wer hat da eigentlich applaudiert? Aber es waren auch Unionsleute im Raum und das ist dann kein Journalistenapplaus gewesen, oder?
Ganz genau. Also man muss sich das in diesem Paul-Löbe-Haus hier so vorstellen, dass unten eben dieses Atrium ist, da saßen die Journalisten, da saßen auch diejenigen, die im Koalitionsvertrag mitverhandelt haben. Kleine Bühne war aufgebaut und außenrum sind eben so große Balkone, wo die Ausschusssäle dann auch dahinter sind. Und da standen wirklich ganz, 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 ganz viele Menschen, sicher auch Journalisten und Journalistinnen, aber eben auch viele Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, Leute aus den Parteien, Abgeordnete. Und die haben dann eben jeweils applaudiert für die Zwischenbemerkung bei Markus Söder, aber insgesamt immer wieder nach Abschluss der Rede des jeweiligen Parteivorsitzenden.
Ja, und Markus Söder hat da in dieser Passage eben gesagt, jetzt redet hier mal die Mütterrente nicht schlecht. Das sind Frauen, die viel geleistet haben. Und damit hat er ein Thema aufgerufen, das eigentlich auch schon viel eine Rolle gespielt hat, nachdem die Sondierungen, ja, das Sondierungsergebnis bekannt wurde, weil die Mütterrente da eben ein Punkt war, neben anderen, dieser Rückkehr der Agrardieselsubvention, einer Erhöhung der Pendlerpauschale, wo vielfach gesagt wurde, teilweise auch von Wirtschaftsexperten, das sind einfach teure Wahlgeschenke. Jetzt wurde in den letzten Wochen immer wieder gesagt, na, wartet mal ab, was rauskommt. Aber all das kommt jetzt, richtig?
All das kommt. Das ist im Sondierungspapier drin. Und ich würde sagen, fast alles, was im Sondierungspapier drin ist, ist auch jetzt eben im Koalitionsvertrag drin, mit einem kleinen Unterschied. Beim Thema Migration kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber eben gerade diese Punkte, die der CSU ja auch wichtig sind, eben wie Mütterrente oder Pendlerpauschale, auch die Subvention von E-Autos, das alles ist im Koalitionsvertrag mit drin. Gleichzeitig ist heute auch schon betont worden, dass man immer wieder gucken muss, wo muss man sparen, dass jede Partei sich bewegen musste, auch in Sachen Einsparungen eben, dass man gerade auch was die Bundesministerien betrifft, da anfangen möchte, bei der Bundesverwaltung anfangen möchte, eben einzusparen und dass vieles, was in dem Koalitionsvertrag steht, auch noch unter Finanzierungsvorbehalt ist. Also, dass man doch immer wieder gucken muss, können wir uns das am Ende tatsächlich leisten oder nicht.
Und wie kommt es dazu, nachdem die Koalitionäre in Spee ja schon diese, ja, sozusagen finanzielle Beinfreiheit sich verschafft haben in Gestalt dieses mega Schuldenpakets, das sie ja ermöglicht haben durch die Grundgesetzänderung und natürlich auch diese großen Ausgaben, die möglich sind im Verteidigungsbereich?
Naja, man muss ja immer dazu sagen, dass dieses Sondervermögen, als es dann nochmal nachverhandelt wurde mit den Grünen, weil man ja die Grünen gebraucht haben, um dieses Sondervermögen einzuführen, dass da diese Zusätzlichkeit mit rein verhandelt wird. Mhm. Das heißt, dieses Sondervermögen ist nicht dafür da, alles, was jetzt in diesem Koalitionsvertrag steht, zu finanzieren, sondern es geht um zusätzliche Investitionen. Und da geht es auch wirklich um Investitionen. Also damit kann man zum Beispiel die Mütterrente jetzt nicht bezahlen, das muss man sich eben woanders dann einsparen.
Okay, das wird dann oder bleibt dann auch weiter spannend. Die Migration hast du schon angesprochen. Da war ja die interessante Beobachtung, dass im Sondierungspapier etwas stand, was aber dann Union und SPD auch schon wieder unterschiedlich interpretiert haben. Wie ist das jetzt gelöst?
Du sprichst an die Zurückweisung an der Grenze von Asylsuchenden. Genau. Ja. Da stand im Sondierungspapier drin, dass man das in Abstimmung mit den europäischen Nachbarstaaten machen wird. Das steht auch jetzt so weiter im Koalitionsvertrag mit drin. Friedrich Merz ist darauf angesprochen worden heute bei der Pressekonferenz und hat dann daraufhin gesagt, Abstimmung heißt Abstimmung. Und er werde jetzt in der nächsten Zeit mit den europäischen Nachbarstaaten reden. Man sei ja insgesamt eigentlich auf derselben Seite. Alle wollten ja das Gleiche. Es ist aber nach wie vor nicht geklärt, ob das jetzt, also so wie es die SPD interpretiert, Abstimmung heißt, die Nachbarstaaten müssen auch zustimmen, wenn wir an der deutschen Außengrenze Asylsuchende zurückweisen, was ja im Moment noch nicht passiert. Oder man macht das einfach und informiert nur die europäischen Nachbarstaaten, was aber wahrscheinlich zu der Schwierigkeit führen würde, dass diejenigen, die man zurückweist, dort nicht aufgenommen werden würden in dem jeweiligen Staat, also in Österreich, Polen und vielleicht wieder eben nach Deutschland zurückgeschickt werden würden. Also die Frage ist noch so ein bisschen ungeklärt. Man hat aber schon das Gefühl, dass man sich da versucht, mit den Nachbarstaaten zu einigen. Die große Frage, die darüber schwebt, ist ja immer noch, ist das überhaupt europarechtskonform? Die SPD hat da starke Zweifel, weil das eigentlich nicht den Dublin-Regeln entspricht, dass man Menschen, die an der Grenze Asyl sagen, zurückweist, sondern eigentlich schreiben die Dublin-Regelungen vor, man muss dieser Person dann auch erstmal einreisen lassen und dann klären, welches Land ist eigentlich für das Asylverfahren dieser Person zuständig.
Katharina, jetzt müssen wir uns thematisch so ein kleines bisschen durchhangeln. Ich glaube, die Themen, die auch während der Verhandlungen als immer wieder strittig benannt wurden, ich glaube, die hätten wir damit ganz grob abgehandelt. Was würdest du sagen, was waren heute Überraschungen inhaltlich?
Ich glaube, ich würde vielleicht noch einen Punkt anfügen, der bei den Verhandlungen auch strittig war, nämlich das große Thema Steuern. Das haben wir nämlich nur mit der Körperschaftssteuer bislang abgehandelt. Und da ist jetzt klar, es wird keine Erhöhung des Spitzensteuersatzes geben. Dafür bleibt aber erstmal der Solidaritätszuschlag. Mhm. Das ist jetzt offenbar der Kompromiss. Gleichzeitig soll es Steuerentlastungen eben für alle geben durch die Bank Einkommensteuerentlastungen. Also das war einer der großen Streitpunkte, wo auch Markus Söder nochmal betont hat, es wäre nicht ganz so einfach gewesen, aber man hat es am Ende eben gelöst. Überraschungen, ich würde sagen, nicht alles Überraschung, aber doch vielleicht mal interessant, wenn man reinguckt. Wenn man die Migration anguckt, dann ist das schon stark geprägt von einer deutlich härteren Migrationspolitik, einer abschottenderen Migrationspolitik, gleichzeitig eine Fokussierung auf Fachkräfteeinwanderung, dass man die schon im Blick hat, dass man Deutschland als Einwanderungsland begreift. Dann, was auch fast vorhersehbar war im Sondierungspapier, aber noch nicht drin war, ist, dass es eine IP-Adressenspeicherung für 3 Monate geben soll. Also das ist quasi die abgespeckte Form der Vorratsdatenspeicherung. Das ist so der Bereich der inneren Sicherheit, wo ein großer Punkt diese Frage war, wäre zum Beispiel mit der FDP nicht möglich gewesen. Man will den Sicherheitsrat weiterentwickeln zu einem nationalen Lagezentrum. Das ist jetzt kein nationaler Sicherheitsrat, wie das die Union möchte. Frage war ja auch mal, wie sieht das Wehrdienstmodell aus? Das soll jetzt nach dem schwedischen Modell sein, nach freiwilligen Modell erstmal und dann gucken, reicht das denn aus und wie kann man es dann im Fall der Fälle weiterentwickeln? Was ich noch ganz interessant fand, das sind jetzt so ein paar Punkte, die mir jetzt aufgefallen sind beim schnellen Lesen dieser 140 Seiten, ist einmal, dass man sich offenbar geeinigt hat, einen Mutterschutz für Selbstständige einzuführen. Das ist ja auch ein großes Thema, das gerade eben Frauen gefordert haben, die Handwerkerinnen sind beispielsweise oder irgendwie selbstständige Grafikerinnen, die keine Chance auf Mutterschutz eigentlich haben und arbeiten müssen bis zur Geburt. Und das will man jetzt eben einführen. Cannabis, sicher auch nochmal ein Thema, das viele interessiert. Was ist daraus jetzt geworden? Also die Teillegalisierung wird nicht rückgängig gemacht. Heizungsgesetz wird übrigens rückgängig gemacht und ersetzt durch ein anderes Gesetz. Ähnlich wird das beim Bürgergeld sein. Aber beim Cannabis ist es so, dass man sagt, man will eine ergebnisoffene Evaluation haben. Also da ist noch nicht klar, was passiert mit diesem Gesetz. Auch interessant fand ich, dass bei den Ukrainern und Ukrainerinnen hat die Union ja immer gefordert, dass sie nicht mehr Bürgergeld bekommen sollen. Und das scheint offenbar auch der Fall zu sein. Also in dem Koalitionsvertrag findet sich eine Passage, dass Menschen, die über die sogenannte Massenzustromrichtlinie nach Deutschland gekommen sind, und das betrifft ja die Ukrainer und Ukrainerinnen, dass die in Zukunft Asylbewerberleistungen bekommen sollen und es auch eine Vermögensprüfung geben soll. Also das ist schon nochmal ein ganz schöner Einschnitt, gerade für diese Gruppe.
Das ist mir auch aufgefallen. Ein Satz von Markus Söder war das, glaube ich, relativ knapp. Katharina, ich habe jetzt innerlich vor meinem geistigen Auge schon ein bisschen gezählt, wer welchen Punkt nach Hause getragen hat. Ich bin eigentlich überhaupt kein Fan davon, über diese politischen Themen jetzt im Sinne von so einer Sportberichterstattung zu sprechen. Wer hat jetzt gewonnen? Wer hat mehr Tore geschossen? Aber wollen wir trotzdem mal den Versuch machen, oder es ist die Frage und die Bitte an dich, es vielleicht doch mal zu einzuordnen oder zu bewerten, diese berühmte Frage, wessen Handschrift ist da jetzt eigentlich stärker? Hast du da eine schnelle Antwort drauf?
Oh, ich finde es wahnsinnig schwierig einzuschätzen, wenn man noch nicht komplett alles gelesen hat. Ich würde sagen, dass das relativ gleich verteilt ist, dass sich die Union gerade bei diesen Migrationspunkten doch in einigem durchgesetzt hat, dass eben diese deutlich strengere Migrationspolitik, Asylpolitik, dass das schon Handschrift der Union ist, auch wenn einige Punkte nicht drin sind, die man sich, glaube ich, von Seiten der Union gewünscht hätte. Ich würde sagen, bei diesem ganzen Thema Familien, auch sowas wie Mutterschutz für Selbstständige und alles, ich glaube, das sind eher so die SPD-Themen, was ich jetzt noch nicht geguckt habe, ist der Mindestlohn, aber der müsste eigentlich auch weiter mit drin sein, weil der im Sondierungspapier schon drin war. Also so ganz genau, glaube ich, kann man es noch nicht sagen. Interessant ist, wenn man sich ein bisschen die Ministeriensverteilung anguckt, dann sieht man, dass die SPD genauso viele Ministerien bekommt wie die CDU, nämlich 7. Und auch nicht so schlechte Ministerien, muss man sagen. Also da ist Finanzen dabei, was ja sehr mächtig ist, weil es das einzige Ministerium mit einem Vetorecht ist am Kabinettstisch. Da ist auch Verteidigung mit dabei, da ist Arbeit und Soziales mit dabei, was natürlich auch heißt, die Bürgergeldreform, die ja gerade der Union so wichtig ist, liegt dann in SPD-Hand. Während die CDU eben Auswärtiges bekommt, Bildung, Familie, Senioren, Frauen, Jugend, wo man schon merkt, die Bildung ist übrigens dorthin gewandert. Auch das Gesundheitsministerium, das Verkehrsministerium, das Digitalministerium, das alles geht, und das Wirtschaftsministerium, das geht zur CDU. Und interessant wird es dann bei der CSU, die kriegt nämlich das Innenministerium zurück. Und dann zwei Ministerien, die es so bislang nicht gibt, nämlich Forschung, Technologie und Raumfahrt. Also das Forschungsministerium wird auseinandergerissen, Bildung geht in den Familienbereich und die Forschung bleibt und Technologie und Raumfahrt kommen dazu und Ernährung, Landwirtschaft und Heimat. Heimat war vorher im Innenministerium. Das kommt zu der CSU.
Man versucht gerade vor seinem geistigen Auge so ein bisschen dieses Panel sich dann zurechtzurücken. Hast du schon irgendwelche Namen? Ich musste sofort an Boris Pistorius natürlich denken, als ich gehört habe, also SPD-Verteidigung.
Ist auch nicht unwahrscheinlich. Es gibt so ein paar Namen, die im Raum stehen, wo man sagt, naja, das würde vielleicht ganz gut passen. Also Boris Pistorius Verteidigung. Klar ist sowieso Friedrich Merz Kanzleramt, aber wer wird Kanzleramtsminister? Da hieß es bislang immer Thorsten Frei wäre eine Möglichkeit, aber da sind auch andere Namen, die kursieren. Finanzministerium wird immer wieder genannt, Lars Klingbeil, ist aber auch noch nicht ganz sicher, ob der nicht vielleicht sagt, ich bleib doch lieber Fraktionschef. Also das sind alles so Dinge, die noch offen sind. Und heute ist gerade von der SPD betont worden, die werden erst die Namen nennen, wenn der Mitgliederentscheid durch ist, weil die SPD lässt ja noch über den Koalitionsvertrag abstimmen und man will eben nicht, dass über Personen, sondern über Inhalte abgestimmt wird.
Und da sprichst du auch die nächste Hürde schon an. Wird die nochmal schwierig zu nehmen? Wie spannend wird das, dieser Mitgliederentscheid der SPD?
Also das kann schon nochmal spannend werden. Es ist nicht das erste Mal, dass die SPD das macht. Und das ist schon nochmal auch eine Hürde, zumindest eine größere Hürde als bei der CDU, wo es ein kleiner Parteitag ist und bei der CSU wirklich nur die Parteigremien zustimmen müssen. Bislang ist es immer gut gegangen bei der SPD und es sind sicher eben auch Punkte drin, wo man sagen kann, guck mal, das haben wir nach Hause gebracht. Und da könnt ihr jetzt auf jeden Fall zustimmen. Dafür muss natürlich die Partei jetzt auch nochmal werben. Ist eine Hürde, aber ich glaube eine nehmbare.
Und wenn die Hürde dann genommen wird, wann wird Friedrich Merz, also wenn das alles so läuft wie geplant, wann wird er dann absehbar Kanzler?
Im Moment steht da der 7. Mai im Raum. Das würde vielleicht auch ganz gut passen. Am nächsten Tag ist ja der 8. Mai, der 80. Jahrestag der bedingungslosen Kapitulation Deutschlands. Und da ist sowieso der Bundestag da, weil es eine Gedenkstunde geben wird. Und das heißt, man kann die Abgeordneten gut vielleicht am Vortag dann schon einberufen.
Katharina, sehr herzlichen Dank fürs Sortieren, fürs wirklich schnelle Flitzen für uns für den Podcast. Danke dir, bis bald.
Bis bald.
Also für ein bisschen Strom in der Tapete scheint es im Trump-Lager durchaus gesorgt zu haben. Jedenfalls hat Elon Musk, Trumps Top-Ökonom Peter Navarro, der ja mutmaßlich auch der Architekt jetzt dieser Zollpolitik ist, als einen Idioten bezeichnet, als ein Moron und dümmer als einen Sack Ziegel. Was aber natürlich nichts ist, was Trumps Sprecherin nicht weglächeln würde.
Boys will be boys and we will let their public sparring continue. And you guys should all be very grateful that we have the most transparent administration in history.
Also Jungs sind eben Jungs, die können sich weiter gerne öffentlich behaken, sagt sie und lobt dann gleich noch die US-Regierung ja als transparenteste Regierung in der Geschichte. Ein bisschen unklar, ob das jetzt so ein echter Zwist ist oder vielleicht auch ein Good Cop, Bad Cop Ding. Eins ist aber wirklich klar, diese Zollpolitik jetzt von Donald Trump, die ist das Megathema dieser Tage, das im Moment wirklich sehr viele lose Enden hat. Einmal dieser Paniktag am Montag, dann diese krasse Zolleskalation zwischen den USA und China und heute eben auch die EU-Reaktion auf die Zollankündigung von Trump zu Stahl und Aluminium. Hängt alles mit allem zusammen, ist alles hier im Podcast auch schon vorgekommen, aber wir wollten jetzt nochmal unseres Amtes hier walten und versuchen eben diese losen Enden zusammenzubringen. Und dafür ist Sandra Pfister jetzt hier mal wieder im Podcast-Studio, eine unserer Expertinnen aus der Wirtschaftsredaktion. Hi Sandra.
Hallo, ich freue mich.
Lass uns mal beim großen Ganzen anfangen, wenn wir uns die US-Volkswirtschaft, die größte Volkswirtschaft der Welt, als eine der tragenden Säulen denken, der Weltwirtschaft, ehrlich gesagt auch so ein bisschen von Wohlstand und Wachstum der letzten Jahrzehnte. Was ist dann jetzt mit dieser Säule? Ist die angeknackst? Steht die so ein bisschen schief? Wackelt die? In welchem Aggregatzustand siehst du die?
Alle drei sind gute Bilder. Also ich würde sagen, da ist noch nichts gekippt, aber die wackelt gewaltig oder hat einen Riss mittendurch. Es gibt ja noch eine zweite Säule, China, aber sagen wir mal, die USA sind die Säule, die für uns immer Stabilität garantiert hat und wo auch jetzt der größte Teil unseres Handels hinläuft. Also, sie wackelt, weil so viele irrige Ideen in der Luft sind. Zum Beispiel diese irrige Idee, dass man Industriearbeitsplätze wieder in die USA zurückholen könnte, wenn man nur die Zollgrenzen irgendwie hochzieht. Warum sage ich, die wackelt oder diese Säule hat Risse? Weil ich glaube, die Urzutat von Handel in der Welt, die ist gerade weg. Nämlich Vertrauen. Also Vertrauen, dass es Regeln gibt, an die sich jemand hält, dass man sich auf Absprachen verlassen kann. Das ist das, was man braucht, wenn man Geschäfte machen will. Und dass man all diese Zutaten wegnimmt, das hätte man vielleicht China zugetraut, diese Regelbrüche oder dieses willkürliche Verteilen von Zöllen. Aber das hätte man nicht den USA zugetraut. Also die Willkür, dass da mal Gunst entzogen wird oder wieder gewährt wird und dass man jemanden unter Druck setzt und dann reagiert der oder dann knickt der ein oder dass man sich nur genug einschleimen muss, um Trump irgendwie gefügig zu machen, das zerstört so ein bisschen diese Stabilität der Säule und auch diese Willkür mit diese Zölle, mit diese Zölle errechnet wurden. Ich habe den japanischen Premierminister im Ohr, der sagt, ja, Trump behauptet, dass wir auf japanischen Reis 700% Zölle draufschlagen. Aus welcher Ära kommt das? Also das ist abstrus, das kann keiner mehr so richtig kapieren, das kann auch keiner mehr richtig nachrechnen. Und das ist das Schlimmste für alle weltweit, dass die Berechenbarkeit dieser Demokratie, denn das sind die USA ja auch, nicht nur Handelspartner und stabile Säule der Weltwirtschaft, dieser Demokratie auch wegbricht, ja.
Wenn die Säule komplett kippt, was ist dann?
Es würde erstmal alle ärmer machen, das kann man, glaube ich, jetzt schon sagen, weil ein wichtiger Handelspartner wegfällt, weil das Wirtschaftswachstum überall runtergeht. Also wenn die Zölle bleiben und wenn alle mit Gegenzöllen reagieren, dann würde ich sagen, dann kippt diese Säule und dann schrumpft die Weltwirtschaft eklatant. Aber, naja, jetzt das Bild ist ein bisschen schief, zwei Säulen der Weltwirtschaft, eine Säule steht noch. Und das ist quasi das Ungewollte an dieser Bewegung, dass diese zweite Säule dadurch nicht so stark geschwächt wird, wie die USA das eigentlich immer machen wollten, aber dass sie quasi die allein tragende Säule wird. Also, was ich damit sagen will, ist, der Anteil der USA am Welthandel, der schrumpft seit Jahren, der ist groß, aber er schrumpft. Und Indien, Vietnam, die Philippinen, Länder in Südamerika, die nehmen sich schon seit Jahren einen größeren Teil dieses Kuchens. Die stehen jetzt bereit und tun auch viel dafür, sich nicht nur bei Trump, salopp gesagt, wieder einzuschleimen, aus ganz rationalen Gründen, das will ich gar nicht bewerten, sondern die sagen auch, okay, dann müssen wir uns andere Handelspartner suchen. Das Ungewollte und fast schon Perverse an dieser Situation ist, dass Trump-Länder, die alle US-Präsidenten vorher für sich gewinnen wollten, gerade Länder im pazifischen Raum, dass die jetzt wieder in die Arme von China getrieben werden, weil Trump die Tür zugeschlagen hat. Und das ist ja das, auch, was auch Ursula von der Leyen gesagt hat.
Die EU-Kommissionspräsidentin.
Wenn die USA die Tür zumachen, dann richten wir unseren Laserstrahl des Welthandels eben auf die 85% sind es, glaube ich, mit denen noch Handel möglich ist. Dann suchen wir uns andere Handelspartner. Mhm. Und das könnte die Konsequenz sein.
Ja. Und mit zweiter Säule meinst du wahrscheinlich China, nehme ich jetzt mal ganz stark an.
Ja.
Genau, dann lass uns da mal diesen kleinen Abbieger nehmen und auf diesen Kampf der Giganten der beiden ja eigentlich schauen. Also 104%, das ist die Zahl, die Washington gestern verkündet hat. Heute 84% aus China, wieder die Antwort. Sind es eigentlich noch Zölle oder würdest du sagen, das sind Regeln, die jetzt de facto Importe, Exporte zwischen den beiden Ländern eigentlich komplett stoppen werden?
Ich glaube weitestgehend ja. Es gibt bestimmt noch ein paar Spezialprodukte, bei denen die USA tatsächlich nicht auf China verzichten können. Da könnte es aber so sein, dass China die ihnen einfach verweigert. Die haben ja jetzt schon Exportstopp verhängt für einige seltene Erden, für bestimmte Mineralien, also Sachen, die die USA unbedingt haben wollen. So, da sagt China jetzt, die Tür ist zu. Und umgekehrt, das kam ja gerade heute Mittag, hat China jetzt die Zölle so erhöht, dass sie jetzt bei 84% liegen für Importe aus den USA. Also das geht jetzt Auge um Auge, Zahn um Zahn. Eigentlich ist die Tür zu, denn wer importiert unter diesen Umständen noch Consumer Goods, also Spielekonsolen, Fernseher, Kühlschränke, alles Mögliche aus China, Spielsachen, Maschinen, alles Mögliche, was US-Amerikaner gerne kaufen, weil diese Arbeitsteilung eben sinnvoll ist, weil diese Sachen in China sehr, sehr, sehr viel günstiger hergestellt werden können. Da wird fast nichts mehr reinkommen und das wird zu Lasten der US-Amerikaner gehen. Also entweder müssen die was kaufen, was dann sehr teuer in den USA produziert wird, weil die Löhne eben sehr viel höher sind. Oder diese 104% werden komplett draufgeschlagen auf den Kühlschrank oder vielleicht auch nur 50%, dann ist der einfach um vieles, vieles teurer.
Und in Deutschland macht man sich dann wiederum ganz andere Sorgen. Da kam der Hinweis heute auch auf unserer Konferenz, auf unserer großen Redaktionskonferenz aus eurer Wirtschaftsredaktion. Also in Deutschland hat man jetzt auch Sorge davor, dass da quasi die Schlagbäume runtergehen.
Ja, sagen wir mal, es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht, die darin steckt, dass China mit so hohen Zöllen belegt wird. Die gute Nachricht ist, es könnte günstiger werden für alle, die hier konsumieren. Denn China, die chinesischen Firmen werden versuchen, alles das, was sie in den USA nicht mehr loswerden, auf den europäischen Markt zu kippen. Das sind einfach kaufkräftige Konsumenten hier, die kaufen nicht in Vietnam, sondern, oder umgekehrt, nicht die Vietnamesen kaufen das, was aus China kommt, das kaufen die Europäer. Und das bedeutet, das hat Moritz Schularik schon ausgerechnet, die Inflation hier könnte sinken. Wir könnten bis zu 2% weniger ausgeben müssen für viele Güter, die dann aus China kommen. Umgekehrt bedeutet das natürlich aber, wenn so viele billige Importe aus China kommen, da ist
krasse Konkurrenz, ne?
Krasse Konkurrenz für deutsche Firmen. Es sind ja auch die Maschinenbauer. Die Chinesen stellen ja mittlerweile nicht mehr nur so Billo-Ware her, sondern Es sind eben auch hochwertige Maschinen, es sind Autos, E-Autos. Also das ist schon eine krasse Konkurrenz auch für unsere Mittelständler und für die große Industrie. Also sehr zweischneidig, würde ich sagen.
Und in welche Lücke China da geopolitisch rückt, das ist gestern schon ein bisschen vorgekommen, hier auch in der Tag. Aber ich wollte es einfach auch nochmal mit dir vertiefen. Es gab, fand ich, Ende letzter Woche bei uns im Programm in Deutschlandfunk Nachrichten da einen totalen Hinhörer. Lass uns das mal zusammen hören.
Als Reaktion auf die neuen US-Zölle hat sich China bereit erklärt, noch enger mit der EU zusammenzuarbeiten. Es gehe darum, ein regelbasiertes multilaterales Handelssystem aufrechtzuerhalten und Sicherheit für den globalen Handel zu schaffen, sagte Vize-Handelsminister Ling Ji bei einem Treffen mit ungarischen Amtskollegen in Budapest.
Also Quelle Deutschlandfunk Nachrichten von Ende letzter Woche. Das ist schon ein krasser Plot-Twist, oder? Dass sich China jetzt so als Gralshüter der Fairness und des regelbasierten Handels geriert und auch abfeiern kann?
Ist eigentlich ein Witz, ja. Plot-Twist ist ein gutes Wort, aber es ist eigentlich ein Witz, dass ein autoritärer Staat, der immer mal wieder von der WTO angepfiffen wurde, dass er sich nicht an Regeln hält, an Handelsregeln, dass ausgerechnet die jetzt sagen, wir sind die Gralshüter des regelbasierten Handels. Also im Grunde genommen, wir sind die Erwachsenen im Raum, weil diesem Kind, das da ständig irgendwelche Wutanfälle kriegt oder Willkürentscheidungen trifft, Klammer auf USA, den könnt ihr nicht mehr trauen.
Auf uns könnt ihr euch noch verlassen.
Ja, ja, genau. Das sind jetzt die Erwachsenen im Raum, bei dem man what you see is what you get. Also selbst wenn man alle demokratischen Gesichtspunkte, Minderheitenschutz und so weiter ausblendet und sagt, es geht jetzt wirklich nur um Handel. China spielt das Spiel oft nicht fair. Copy-Paste war lange eine Strategie, die gespielt haben. Dass Unternehmen nur ins Land reinkamen, wenn sie Joint Ventures mit chinesischen Unternehmen gemacht haben, die sich was abgucken konnten. Dumpinglöhne, solche Geschichten oder Subventionen von ganzen Industriezweigen. Das ist ja auch auf europäischer Ebene immer wieder ein Thema. Die Chinesen spielen oft nicht fair und ausgerechnet denen sollen wir uns jetzt aus Not an den Hals werfen. Ja, das ist ein Treppenwitz.
Jetzt gehen wir weiter zum nächsten losen Ende. Also was macht die EU in all dem? Für heute ist ja die Reaktion angekündigt erstmal auf diese Zollankündigung von Trump von vor einigen Wochen in Sachen Aluminium und Stahl. Stand 14.51 Uhr haben wir das jetzt noch nicht über den Ticker gesehen, aber die großen Linien sind so ungefähr klar. Die EU setzt sehr stark darauf, Trump, die USA wieder an den Verhandlungstisch zu kriegen. Und aus China sehen wir eben dieses relativ robuste, ich nenne es jetzt mal Zurückballern, mit auch sehr hohen Strafzöllen. Diese Strategie mit dem Handeln, mit dem Verhandeln, siehst du da eine Basis?
Es gibt viele Ökonomen, und so sehe ich das eigentlich auch, die sagen, ja, das ist die vernünftigere Basis. Ich meine, klar, es ist, man weiß nicht, ob auf der anderen Seite ein vernünftiger Counterpart sitzt, mit dem man verhandeln kann. Aber wenn die EU bei ihrer Ratio bleibt, wir rechnen damit, dass es jemanden gibt, der auch im Eigeninteresse handelt, dann könnte es funktionieren. Die fangen ja wirklich klein an und sagen, Kosmetikprodukte, Orangensäfte, Sojabohnen, später irgendwie Mandeln. Solche Kleinigkeiten werden dann mit Zöllen belegt, möglicherweise, die republikanischen Staaten pieksen sollen. Dann wäre die Logik dahinter, die republikanischen Senatoren oder Gouverneure, die laufen zu Trump oder zu seiner Entourage und sagen, das könnt ihr mit uns nicht machen. Ihr macht gerade unsere Bundesstaaten, unsere Wirtschaft hier kaputt. Diese Logik kann ich gut verstehen. Dann wäre die nächste Eskalationsstufe Zölle auf Digitalkonzerne oder Digitalsteuer. Das ist eine gute Eskalationsstufe, weil das wirklich wehtut. Die Digitalchefs, die Tech-Konzerne, die sitzen bei Trump auf dem Schoß und die haben Angst davor, dass sie hier stärker reguliert oder auch finanziell belangt werden. Das ist eine gute Strategie. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das eigentliche Thema bleibt noch außen vor, nämlich die Landwirtschaft. Die EU hat ja angeboten, wir streichen alle Zölle, aber nur auf Industrieebene. Das reicht Trump ja nicht. Der will an die Regularien dran, der will dieses ja fast schon klischeemäßige Chlorhühnchen hier abdroppen. Und das wird die EU vorerst nicht zulassen. Also sie glaubt immer noch daran, dass man mit dieser Politik der Nadelstiche vorankommt. Und noch würde ich auch daran festhalten, dass es eine kluge Strategie ist. Denn so mächtig wie China im Welthandel ist die EU nicht, dass sie so krassen Druck ausüben könnte.
Ich bin keine Wirtschaftswissenschaftlerin, ist vielleicht auch ein bisschen naiv gedacht, aber wenn ich Trump beobachte, das Verhalten, jetzt auch dieses sehr robuste Vorgehen, geht mir manchmal so durch den Kopf, müsste man jetzt eigentlich nicht das Gleiche machen, wie man auf einem Schulhof machen würde mit einem Mobber, den einfach links liegen lassen? Oder ist das eben wirklich zu naiv?
Ich wäre froh, ich hätte auch noch einen Psychologen an der Seite, der könnte das bestimmt genauso gut beantworten oder besser beantworten als eine Ökonomin. Ich habe das Gefühl, Trump geht steil, wenn man ihn ignoriert. Also dann fühlt er sich besonders provoziert. Ich glaube deswegen dieses Ding mit, wir lassen den links liegen, das funktioniert eingeschränkt. Es funktioniert auf einer rationalen Ebene so, wie ich das gerade angedeutet habe, dass sich jetzt gerade wahnsinnig viele Handelsverhandlungen anschieben. Die EU, die bilateral mit anderen diskutiert, Mercosur, was jetzt endlich, also Handelsabkommen mit Südamerika, was jetzt endlich finalisiert werden soll. Ganz viele Geschichten, wo man sagt, ja, wir lassen dich links liegen, weil wir haben auch andere, mit denen wir spielen können. Aber ich habe schon das Gefühl, man muss Trump aus einer Politik der Stärke begegnen und ihm dann auch in die Augen gucken, wenn man seine Allianzen geformt hat. Also ganz links liegen lassen geht nicht, weil er sich sonst noch eine Eskalationsstufe überlegt, die der EU sehr schaden könnte. Denn was wir hier merken ist, er ist bereit, sich und seinen Bürgern, seinem Land, seinen Unternehmen Schaden zuzufügen. Also so jemanden kann man nicht komplett ignorieren, weil er bereit ist, Schmerz zu ertragen. Dann muss man dann schon auf Augenhöhe ihm begegnen und ihm was entgegenhalten.
Und eben auch wegen der wirtschaftlichen Rolle, siehe oben, wie wir es ja am Anfang besprochen haben. Sehr herzlichen Dank, liebe Sandra, dass du die Enden für uns so nachvollziehbar zusammengebracht hast.
Sehr, sehr gerne.
So, das war hier heute alles ziemlich knappes Timing. Darum packe ich die EU-Antwort auf die US-Zölle auf Aluminium und Stahl jetzt nochmal mit hier rein. Also die EU-Staaten haben jetzt den Weg freigemacht für erste Gegenzölle zwischen 10% und 25%. Los geht's dann ab der nächsten Woche mit Jeans und Motorrädern aus den USA. Wollten wir Ihnen und euch natürlich auf gar keinen Fall verschweigen. Und das war der Tag. Heute am 9. April 2025. Fanny Buschert war mit im Team. Wie immer freuen wir uns über Mails, Feedback, Lob oder Kritik. Wir lesen alles gerne. Jetzt aber erstmal danke fürs Hören für heute. Ich bin Sandra Schulz. Tschüss und bis bald.